SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Ruth Grützbauch ist eine österreichische Astronomin, die sich auf Zwerggalaxien spezialisiert hat. In Österreich erklärt sie in ihrem aufblasbaren Planetarium Kindern und Jugendlichen die unfassbaren Weiten des Universums. Davor war Ruth Grützbauch in Chile, auf Hawaii und in Manchester.
Dort habe ich dann schon in der Vermittlung gearbeitet. Aha. Ich bin dann aus der Forschung quasi ausgestiegen und habe mich mehr so in die interaktive Vermittlungsrichtung bewegt und habe dort nahe dem einst größten Radioteleskop der Welt in einem Science Center gearbeitet in der Vermittlung.
Eines der größten Radioteleskope der Welt. Wenn man da reinguckt, was sieht man?
Da kann man nicht reingucken. Das ist ja auch etwas, ja, die Astronomen gucken normalerweise nicht durch Teleskope. Und ein Radioteleskop beobachtet Radiowellen. Also die können unsere Augen sowieso nicht sehen. Das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie durchzuschauen oder hineinzuschauen.
Welche Erkenntnisse hat dann dieses Radioteleskop geliefert?
Radiowellen ist eine Art von Licht natürlich. Und die können unsere Augen nicht sehen, weil sie aber viel zu klein sind. Die Radiowellen, die haben Wellenlängen von Zentimetern, Metern, teilweise Kilometern. Ja.
So das, ja. Dann waren Sie in dieser wunderbaren Atacama-Wüste und haben dort was mitbekommen erlebt?
Ich war beim VLT, beim Very Large Telescope der ESO, der Europäischen Astronomieorganisation in Chile. Mhm. Und das ist einfach, also man kann da doch hin, man kann dieses Teleskop besuchen als Laie, als interessierter Laie, muss ich natürlich voranmelden. Aber es ist einfach eine unfassbare Landschaft dort. Es fühlt sich wirklich an, als wäre man auf einem anderen Planeten.
Eine Mondlandschaft, ein Stück
weit? Es ist eigentlich eine Marslandschaft, weil es rötlich ist. Also es ist tatsächlich mit diesen Bildern, die wir von den Mars-Rovern auf die Erde zurückgefunkt bekommen, vergleichbar. Es wächst dort kein Grashalm.
Ja, weil es nicht regnet?
Weil es nicht regnet. Aber ab und zu, so ungefähr alle 5 Jahre, kommt es zu dem Klimaphänomen El Niño. Aha. Dann regnet es in der Wüste und plötzlich ist diese Marslandschaft von einem Blumenteppich übersät, bedeckt. Ja. Und das ist, manchmal kommt es sogar dazu, dass Schnee fällt auf die Behausungen der Teleskope und dass dann da eine Zentimeter dicke Schneeschicht drauf liegt.
Dann waren Sie auch in Hawaii und haben dort was gemacht?
Genau, am Mauna Kea habe ich auch beobachtet. Dort war ich sogar eine Woche und das war auch extrem faszinierend. Dieser Vulkan, dieser 4.500 Meter hohe Vulkan und diese Teleskoplandschaft da oben. Ja. Also sind da am Gipfel von Mauna Kea, da ist ja nicht ein Teleskop, sondern da sind viele und die stehen da alle so nebeneinander, aneinander aufgereiht und machen die beste Wissenschaft.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie wichtig ist denn Hawaii als Wissenschaftsstandort?
Ja, extrem wichtig. Ja. Also das ist einfach, gerade auch für diese Submillimeter-Beobachtungen, das ist auch eine Art Radiostrahlung, kurze Radiostrahlung, ist es sehr wichtig, dass man hoch oben ist. Ja? Mhm. Das ist natürlich für jegliche Beobachtungen wichtig, dass man weit oben ist und quasi näher dran ist, im Sinne von nicht mehr so sehr von der Erde Atmosphäre da gestört wird. Ja. Und je weiter ich oben bin, desto weniger Atmosphäre habe ich über mir und desto schärfer sind auch die Bilder, die da gemacht werden können. Ja.
Per Lastenrad durch die Galaxis, so heißt das Buch, das die österreichische Astronomin Ruth Grützbauch geschrieben hat. Eine Art Roadtrip ans Ende des Universums. Als Ruth Grützbauch in dieser Woche bei uns war in SWR 1 Leute, ging es auch um jenes berühmte allererste Foto eines schwarzen Lochs, das vor 2 Jahren veröffentlicht wurde.
Eine absolute Sensation. Also es ist auch einfach die Technik, die da dahinter steht, hinter diesem Bild, ist unvorstellbar. Das ist diese Technologie der Interferometrie, wo man Teleskope zusammenschaltet. Und man hat da Radioteleskope über den ganzen Globus quasi zu einem Teleskop vereint.
Ja. Und dieses schwarze Loch, um das es geht, ist nicht ein schwarzes Loch unserer Milchstraße, sondern?
Genau, das befindet sich in einer anderen Galaxie. Das befindet sich in einer absolut unfassbaren Art von Galaxie auch. Also es gibt ja diese zwei großen Arten von Galaxien. Die Spiralgalaxien sind so wie unsere Milchstraße. Aha. Und dann gibt's die riesigen elliptischen Galaxien. Ja, die haben teilweise 10-mal mehr Masse als die Milchstraße. Aha. Das sind wirkliche Giganten. Und in so einer Galaxie ist auch dieses schwarze Loch, das da abgebildet wurde, ja, also im Zentrum dieser
Galaxie. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
So in die Richtung, ja, genau. Das ist eine Galaxie im Zentrum eines Galaxienhaufens, unseres nächsten Galaxienhaufens.
Ein unfassbarer Durchmesser von 100 Milliarden Kilometern.
Und das ist aber noch gar nicht das Unfassbarste daran. Ich finde die Dimensionen von diesem Bild auch so unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Die Größe dieses Bilds, ja, wie sie tatsächlich am Himmel quasi erscheint, ja, diese leuchtende Scheibe, diese Akkretionsscheibe um dieses schwarze Loch, das hat die Größe von einer CD auf der Oberfläche des Mondes.
Wahnsinn.
Ja, so unfassbar, welche Technologie da notwendig ist, um das abzubilden.
Ich habe Professor Falke damals in der Sendung gefragt, was passieren würde, käme die Erde in die Nähe dieses schwarzen Lochs. Und dann hat er gesagt, dann würde die Erde auf die Größe einer Orange zusammengepresst werden und dann in diesem schwarzen Loch versinken.
Genau, und dann würde sie auch noch irgendwie spaghettifiziert werden, also in ihre Einzelteile zerlegt, langgezogen durch die starke unterschiedliche Schwerkraftwirkung dieses schwarzen Loches. Genau, man muss sich das so vorstellen, wenn man dann mit den Füßen voran hineinfliegt, dann wird die Schwerkraft an den Füßen, ja, viel stärker, wirkt sie viel stärker als am Kopf und man wird dann einfach langgezogen. Das passiert natürlich der Erde genauso.
Das weiß man ganz sicher, das kann man seriös zu 100% korrekt berechnen?
Ja, sowas kann man berechnen. Das ist ja das Ding an den schwarzen Löchern, die sind eigentlich recht einfach zu berechnen, weil das Einzige, was sie beschreibt, ist ihre Masse und auch ihre Drehung. Aber die Masse ist das Wichtigste und ich kann sie eigentlich mit ganz einfachen Formeln auch beschreiben. Also das, was außen herum passiert, das, was in dem schwarzen Loch passiert, das ist eine andere Geschichte.
Was passiert da?
Das wissen wir auch noch nicht so recht. Also diese schwarzen Löcher sind eigentlich, oder das Innere dieser schwarzen Löcher ist ein Bereich, der sich den normalen physikalischen Gesetzen entzieht.
Karl Achleitner ist gelernter Koch, er ist Film- und Theaterschauspieler und er arbeitet seit mehr als 10 Jahren im zweiten Beruf als Trauerredner. Mehr als 2500 Trauerreden hat Achleitner bisher gehalten und aktuell ein Buch darüber geschrieben, was am Ende bleibt und zählt und was uns unvergesslich macht. Am Freitag war er zu Gast bei Nicole Köster.
Versuche ich natürlich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten immer zu sehen, wer sind die mir anvertrauten trauernden Menschen, auch aus welchem Milieu. Man hat ja alle sozialen Schichten, der Tod macht ja bekanntlich von niemandem Halt. Und ich halte dann auch mal eine Rede so halb oder ganz auch im Dialekt, wenn es passend ist.
Wie war das denn, als Sie begonnen haben mit dieser Arbeit? Ach. Was haben Sie sich da von anderen Trauerrednerinnen, von Rednern abgeschaut?
Zuerst mal es gibt in Wien, das ist, glaube ich, relativ einzigartig im deutschen Sprachraum, eine seit fast 50 Jahren bestehende Agentur, die Agentur Stockmeier, die seit so langer Zeit eben Trauerrednerinnen und Trauerredner vermittelt. Und ich habe mich dort beworben, bin akzeptiert worden und war dann erstmal mit einigen anderen, habe andere Rednerinnen und Redner angeschaut. Ja, und das war halt noch eine Generation vor uns. Da waren schon einige so routinierte alte Hasen dabei, die, ich weiß noch, einer hat eine einzige Standardrede gehalten und eben das Geschlecht ausgetauscht, je nachdem, was Frau oder Mann war, der verstorben ist und das war's. Das waren so die Negativbeispiele. Und ich habe auch andere gesehen und gehört und mit denen gesprochen, wo ich mir was abschauen konnte. Und trotzdem war ich vor meiner ersten Rede so nervös wie vor keiner Theaterpremiere, vor keinem Drehtag, weil ich wusste, das kannst du nicht wiederholen. Das ist das echte Leben und wenn ich das verhaue, das wäre unverzeihlich.
Ihr Beruf als Schauspieler, kommt Ihnen der dennoch in irgendeiner Form zugute? Wie ist das?
Kommt mir sicher zugute in dem Sinn, dass man gewohnt ist, vor Menschen zu stehen und eine Sprachausbildung hat. Das ja, aber es ist mir schon wichtig zu betonen, wenn ich Trauerreden halte, dann spiele ich nicht. Da bin ich der normal sterbliche kleine Karl Achleitner, der ein Mensch ist wie der andere Mensch und der versucht, den Menschen, die eben gerade den Todesfall haben, ein bisschen drüber zu helfen, vielleicht auch tröstliche Gedanken zu vermitteln und ja.
Wie war sie denn dann, die erste Trauerrede?
Also die Nacht vorher, ich habe das auch im Buch ein bisschen beschrieben, war wirklich, ich habe wenig geschlafen, ich war furchtbar aufgeregt, ich habe mir 5, 6 Seiten Gerüst vorher zurechtgelegt, um einen Halt zu haben. Und dann komme ich hin und treffe auf eine Familie, einen Witwer, die verstorbene Dame, sie hat Hilde geheißen, weiß ich noch, war so um die 70, 3 erwachsene Kinder, ein paar Enkelkinder und die haben mir halt, da gab es keinen telefonischen Kontakt vorher. Das war vor Corona noch gar nicht so selten der Fall, dass man erst am Friedhof Kontakt hatte. Okay. Inzwischen gibt es das nicht mehr. Aber die haben halt mit mir gesprochen und ich fiel noch der Satz in diesem, meiner ersten Rede, ja, dass sie gesagt haben, ja, wissen Sie, wir dachten zuerst, wir machen das selber mit der Rede. Dann haben wir gemerkt, wir schaffen das nicht, holen wir uns besser einen Profi.
Ja. Und ich dachte, Druck steigt.
Wenn ihr wüsstet, ja, meine erste Rede. Aber letztendlich, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ja, ich weiß noch genau, weil ich es nicht erwartet habe. Als es vorbei war, kamen die auf mich zu mit einer Dankbarkeit, die ich nicht erwartet hätte. Und das ist ein weiterer Aspekt, warum es ein sehr schöner Beruf ist, wenn man, wenn man es gut und ehrlich macht, sehr viel auch zurückbekommt.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit einem Mann, der für seine zahlreichen ARD-Polit-Dokus viele Preise und Auszeichnungen bekommen hat und 2018 zum Journalisten des Jahres gekürt wurde. Stefan Lambi ist ein exzellenter Dokumentarfilmer, der sich sehr viel Zeit nimmt für seine Filme und dabei seinen Protagonisten meist sehr nahe kommt.
Olaf Scholz hat eine ganz starke seelische Hornhaut um sich herum. Und ich habe das Gefühl, dass er eh nur wenigen Menschen vertraut. Mhm. Ich habe mich auch nicht um sein Vertrauen beworben. Da muss es eine ganz klare Distanz geben. Armin Laschet, ich bin gebürtiger Rheinländer. Laschet ist einer, also wir sind uns persönlich näher, was nichts über die politischen Affinitäten sagt. Aber Laschet ist ein sehr umgänglicher Mensch. Mhm. Das kann man über Olaf Scholz so nicht sagen.
Sie haben, was Scholz angeht, eine Szene in Ihrem letzten Film drin gelassen. Es ging um diesen SPD-Wahlspot, der auch nur ein einziges Mal gezeigt wurde, in dem CDU-Leute nicht besonders gut wegkamen. Und Sie haben ihm die simple Frage gestellt, ob er von der Produktion dieses Spots gewusst hätte. Wie war die Reaktion?
Er hat sich drumherum geredet und dann habe ich die Frage wiederholt. Herr Scholz, kannten Sie diesen Spot? Und dann hat er wieder drumherum geredet. Im Film dauert das eine Minute, es geht dreimal hin und her. In Wirklichkeit dauerte das 5,5 Minuten, 8-mal praktisch derselbe Dialogzug. Im Buch habe ich das komplett abgedruckt, damit man das mal nachlesen kann. Eine absurde Situation und auch keine angenehme Situation, wenn man jemandem, der Kanzler werden will, eine einfache Frage stellt und der reagiert so ausweichend. Ja. Das sagte nichts oder wenig über die Wahlkampfstrategie der SPD, aber doch sehr viel über das Interviewverhalten von Olaf Scholz.
Haben Sie eine Erklärung für sich gefunden, warum er so reagiert hat?
Er ist super vorsichtig in seiner Wortwahl. Manchmal dauert es Sekunden, bis er auch nur ein Wort sagt. Dann dauert es wieder Sekunden, bis das nächste Wort kommt. Viele der Hauptstadtpresse befürchten, dass wenn er einmal Kanzler wird, das nicht besser werden wird. Aha. Er ist ein sehr vorsichtiger Mensch. Das muss nicht unbedingt verkehrt sein für jemanden, der Bundeskanzler werden will. Aber natürlich sendet so jemand auch Signale in die Bevölkerung. Aha. Und das ist jetzt kein Signal des Aufbruchs und der Bürgernähe.
Laschets Lacher hat sehr negative Folgen für ihn gehabt. Baerbock mit ihrem Buch Dito. Warum hat Scholz Cum-Ex und Wirecard nicht geschadet?
Weil diese beiden Affären zu kompliziert sind. Gebe zu, das ist auch kompliziert, aber ein unangemessenes Lachen versteht man sofort und ein in Teilen abgeschriebenes Buch auch. Deshalb ist die Natur dieser Affären so unterschiedlich, dass sich alle, auch Journalistinnen und Journalisten, auf die leichten Verfehlungen gestürzt haben. Und das ist natürlich kein angenehmer Befund, was diesen Wahlkampf betrifft. Da ging es über weite Strecken um Pillepalle, nicht um die eigentlichen Themen. Und das ist der Unterschied zu den Finanzskandalen, in die, da muss man vorsichtig formulieren, Olaf Scholz vermeintlich verwickelt war.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Fairness halber, da wird seine Rolle hinterfragt, aber da gibt es keine Anklage und schon gar kein Urteil.
Es gibt Gutachten, es gibt Untersuchungsausschüsse und das macht den Unterschied aus zu einem unangemessenen Lachen. Da brauchen Sie keinen Untersuchungsausschuss, das versteht man sofort.
Georg Streiter kommt eigentlich vom Boulevard. Er war beim Kölner Express, beim Stern, bei Bild am Sonntag und dann ein paar Jahre Politikchef der Bild-Zeitung. Dann 2011 wurde Streiter stellvertretender Regierungssprecher der damaligen CDU-FDP-Koalition und sowas wie ein Scharnier zwischen Politik und Medien. 2018 war dann Schluss.
Also ich habe am Anfang 4 Wochen ein bisschen getrauert, dass ich diesen Job nicht mehr habe. Und nach 4 Wochen war das schon vorbei. Und dann schlagen sie 3 Kreuze und sagen, Gott sei Dank hast du damit nichts mehr zu tun.
Wie stressig wäre oder würde der heutige Tag für Sie werden?
Der wäre wahrscheinlich besonders stressig, weil die geschäftsführende Bundesregierung ja nur noch geschäftsführend ist und es eigentlich relativ egal ist in der öffentlichen Wahrnehmung, was die dort sagen oder nicht sagen. Und alle Augen richten sich schon auf die nächste Regierung. Also das ist halt eine sehr spannende Zeit gerade, weil normalerweise so ein Übergang ja in einer relativ ruhigen Zeit ist. Und jetzt gibt es gerade eine aktuelle, topaktuelle Krise. Und die geschäftsführende Regierung und die künftige Regierung müssen sich ja irgendwie miteinander absprechen.
Also ich stelle mir das außerordentlich schwierig vor, auch für jemanden wie Steffen Seibert, der jetzt in diesem Niemandsland zwischen Angela Merkel und Olaf Scholz agieren muss.
Na, er hat ja eine feste Heimat. Sein Land, er ist ja nicht im Niemandsland, er ist in Merkelland. Und er ist nicht im Scholzland. Und für ihn ist es relativ einfach. Er gibt einfach wieder, was die Bundeskanzlerin denkt und sagt. Ja. Zumal er ja dann auch weiß, dass es ja in absehbarer Zeit vorbei ist.
Hat sich denn, Herr Streiter, Ihr ganz persönlicher Blick auf die Politik dadurch geändert, dass Sie jetzt doch ein paar Jahre aus diesem Tagesgeschäft draußen sind?
Ja, also ich bin natürlich wesentlich entspannter. Also früher bin ich jeden Morgen aufgestanden und habe gesagt, wo liegen jetzt heute die Tretminen, auf die man möglichst nicht drauf treten sollte. Und heute stehe ich auf und höre mir die Nachrichten an und sage, meine Güte, in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
Was war die für Sie persönlich auch in dieser Zeit als Regierungssprecher schlimmste Phase?
Da gab es mehrere schlimme Phasen. Es fing ja schon gleich 2011 an. Da war ich ja gerade frisch in dem Job, den ich noch nie in meinem Leben ausgeübt hatte. Und es geriet der Bundespräsident in tiefes Wasser.
Christian Wulff.
Und da wurde von mir immer dauernd irgendwie eine Auskunft verlangt, was die Bundeskanzlerin über den Bundespräsidenten denkt. Und die Bundeskanzlerin wird den Teufel tun, irgendwie laut über den Bundespräsidenten nachzudenken. Was die Reporter aber nicht davon abhält, mich dauernd danach zu fragen. Das war der eine große Stressfaktor, bin ich aber ganz gut durchgekommen, haben mir was andere Leute gesagt. Das zweite war, glaube ich, 2013, als diese ganze NSA-Affäre hochkochte. Und welches Handy benutzt Frau Merkel und was sagt sie dazu, dass die Amerikaner sie abhören? Und dann hatte ich ja mal wieder das große Glück, ich hatte immer Glück, im Dienst zu sein, wenn es gerade hoch herging. Zum Beispiel in dieser berühmten Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als die Flüchtlinge über Ungarn und Österreich nach Deutschland kamen.
Okay.
Das war auch relativ spektakulär für mich und auch die Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlerin, die mich da kurz vor Mitternacht anrief und mir das mitteilte, das, was ich da jetzt kommunizieren sollte. Ja.
Die Bundesrepublik Deutschland kommt bislang auf 7 Kanzler und eine Kanzlerin. Wobei Georg Streiter, der am Donnerstag bei uns war, in SWR 1 Leute Angela Merkel am besten kennt, weil er 7 Jahre lang für sie gearbeitet hat als stellvertretender Sprecher der Bundesregierung. Auch die anderen Kanzler, beginnend mit Adenauer und endend mit Schröder, hat Georg Streiter sehr unmittelbar erlebt.
Ich bin ja auch in Bonn groß geworden, das war damals Bundeshauptstadt und da ist man dauernd irgendwelchen Politikern begegnet und Konrad Adenauer habe ich kennengelernt als Schüler des Beethoven-Gymnasiums und da waren wir im Schulchor und er war im Krankenhaus zu einem Check-up 1967 und dann haben wir eben zur Entlassung an seinem Geburtstag ein Liedchen gesungen. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen und da sagt er, danke Kinder, danke. Okay. Und 3 Monate später war er tot und ich habe bitterlich geweint. Und beruflich bin ich dann später bei Willy Brandt gelandet, der damals SPD-Vorsitzender war, also als ich beruflich soweit war und dann auch zurückgetreten ist.
Wegen einer gewissen Frau?
Wegen Margarita Matjopoulos, die damals SPD-Sprecherin werden sollte, obwohl sie mit der SPD gar nichts zu tun hatte, sondern mehr mit der FDP. Und das ist ihm dann um die Ohren geflogen und dann habe ich dazu ein Interview mit Hans-Jürgen Wischnewski gemacht, den heute auch keiner mehr kennt. Der war früher mal Kanzleramtminister bei Helmut Schmidt. Und der hatte dann gesagt, der gesamte Vorstand ist irgendwie völlig bescheuert.
Und kam dann mit den Geiseln aus Mogadischu zurück, genau, nach der Befreiung der Landshut.
Genau. Und der hatte dann irgendwie indirekt den Rücktritt von Willy Brandt gefordert, was dann ja auch erfolgt ist.
Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt habe ich bequatscht, das erste Interview mir zu geben, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war. Da habe ich ein bisschen an der Eitelkeit gepackt. Und dann hat er gesagt, na, kommen Sie halt am Donnerstag um 9. Und da haben wir dann zwei Teile draus gemacht. Ja, mit Helmut Kohl hatte ich dann ja auch schon richtig Profi zu tun als Kanzler. Er hat mich dann auch dann irgendwann
Aber Sie
mal
gehörten doch zur Feindpresse.
Ich gehörte zur Feindpresse, aber irgendwie konnte ich ihn davon überzeugen, dass ich ein ganz normaler Redakteur bin, ein ganz normaler Reporter. Und dann hat er mich auch irgendwie mitgenommen zu irgendwelchen Wahlkampfauftritten. Und das lief dann ganz gut.
Helmut Kohl hatte zu Journalisten ein extrem schwieriges Verhältnis.
Es gab nur Freunde und Feinde. Alle Leute um ihn rum waren immer nett zu mir, aber er hat das immer total abgelehnt. Und aber irgendwann war ich auf so einer Wahlkampfreise dabei und das fand er dann in Ordnung. Und dann war ich plötzlich nicht Freund, aber jedenfalls kein Feind mehr.
Dann Gerhard Schröder?
Gerhard Schröder habe ich wenig erlebt. Den habe ich mehr erlebt, weil seine spätere Frau mal meine Kollegin war, die Doris.
Köpf?
Doris Köpf, die saß mit mir im Express im Parlamentsbüro damals. Aha. Und da war sie auch noch mit jemand anders liiert. Da habe ich mich dann nur gewundert, dass sie dann später halt den Gerhard Schröder an Land gezogen hatte. Und das war ja auch eine tolle Liaison, also bis es dann halt wieder in die Hose ging.
Okay. Und dann Angela Merkel, die jetzt 16 Jahre Bundeskanzlerin war und die Sie immerhin fast 7 Jahre doch aus einer relativen Nähe erlebt haben als stellvertretender Regierungssprecher.
Ja, und der Witz war, dass ich sie 1991 kennengelernt hatte. Da war ich beim Stern. Da haben wir sie mal eingeladen zu einem Abendessen. Da war sie Familienministerin, glaube ich. Und da floss viel Alkohol. Wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt. Sie kann wahnsinnig viel Politiker imitieren. Und das war unsere erste Begegnung. Und dann 20 Jahre später war ich in ihren Diensten.
Werdegang, so heißt die Biografie eines Mannes, der als Komponist, als Texter, als Musiker seit vielen Jahren eine feste Größe ist im deutschen Musikgeschäft. Heinz-Rudolf Kunze hat mehr als 40 Alben veröffentlicht, das letzte vor 2 Tagen. Es heißt Werdegang und ist letztlich eine Reise durchs eigene Leben mit Siegen, mit Niederlagen, mit Erinnerungen, mit Anekdoten.
Gescheitert bin ich zum Beispiel an den beiden Udos. Sowohl Udo Jürgens als auch Udo Lindenberg sind an mich herangetreten, was für sie zu machen. Und mir ist dann wirklich nichts Passendes eingefallen. Zum Beispiel Udos großer Hit Hinterm Horizont geht's weiter, sollte ich eigentlich machen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Mist.
Was hatten Sie denn dafür bekommen?
Was ich dafür bekommen hätte?
Nein, was haben Sie bekommen? Hieß es ja, wir haben schon mal den Titel des Songs.
Von Udo, ich weiß, was ich meine. Okay, ich habe von Udo so eine Anregung bekommen. Also er brabbelte so vor sich hin, würde gerne mal so ein Lied machen. Zuversicht, Optimismus, geht immer weiter und Horizont und so.
So ein paar Schlagworte.
So Stichworte, ne? Ja. Und das Gleiche auch bei Udo Jürgens, so Fragmente halt, die man bekommt. Und manchmal klappt's. Also im Falle von Hermann van Veen, für den habe ich am meisten im Leben geschrieben, da hatten wir auch so einen stenogrammartigen Umgang miteinander. Mach mal ein Lied, Heinz, mach mal ein Lied über Tische. Tische? Ja, Tische, interessiert mich irgendwie. Ja gut, mach dir ein Lied über Tische.
Er
kommt dann nicht. Also da hat das immer wunderbar funktioniert. Bei den beiden Udos hat es leider nicht geklappt. Für Hermann van Veen habe ich also sehr viel gemacht. Für Maschine von den Pudis habe ich das zweite Soloalbum wesentlich mitgeschrieben. Für City, auch diese alte DDR-Band, habe ich geschrieben. Für Nicole, meine kleine Schwester aus dem Saarland, habe ich mit meinem Schlagzeuger Jens Carstens zusammen fast ein ganzes Album geschrieben. Für Karel Gott habe ich was gemacht. Für Milva habe ich was gemacht. Und dann natürlich Musicals, ne? Also übersetzt. Also ich bin schon für andere Leute recht häufig im Ring gewesen, ja.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Situation, wenn Sie da so ein paar Stichworte bekommen haben und nichts kommt.
Ja.
Wie sehr treibt Sie das in die Verzweiflung?
Ja, sehr, weil es eigentlich ja auch meiner normalen Arbeitsweise nicht entspricht. Ich setze mich eigentlich nicht vor ein leeres Blatt und warte auf irgendwas, sondern ich lasse mich heimsuchen. Also die Einfälle fliegen mich an, normalerweise, finden mich. Und wollen dann nur noch verschriftet sein. Das passiert irgendwie wie von selbst. Dieses mühselige um was ringen ist eigentlich gar nicht meine Art. Und dabei kann es dann auch sein, dass ich eben vergeblich würge und es kommt nichts.
Was machen Sie dann? Können Sie sich irgendwie abreagieren?
Dann gehe ich mit meinem Hund um den Block und atme durch oder lege mich in die Sauna oder mache irgendwas anderes. Irgendwann muss man dann einfach aufgeben. Es lässt sich halt nicht erzwingen.
Gibt's denn so etwas wie ein Texter-Casting, dass Musiker Leute kommen lassen und sagen, schreib du mal ein bisschen?
Ja, das gibt es häufig. Ich habe das erlebt spektakulär bei Gitte. Die hatte mal nach Berlin eingeladen. Lauter erstklassige Texter, also nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Maurenbrecher und Herwig Mitteregger von Spliff und Rio Reiser. Und wir saßen also quasi wie auf so einer Hühnerstange im Wartezimmer und wurden nach dem anderen reingebitten. Der nächste bitte. Und wenn ich mich recht erinnere, genommen hat sie keinen von uns am Ende. Wir waren alle die Dummen.
Aber wenn Gitte dann bittet, dann heißt es so, jetzt ad hoc mal ein paar Brocken rauslassen oder wie?
Es war erstmal so ein Vorgespräch über das, was sie vorhatte. Sie wollte sich irgendwie verändern, erneuern, konnte aber leider nicht recht sagen, wie und in welche Richtung. Also wir haben uns dann alle hinterher angeguckt, am Kopf gekratzt und gedacht, was wollte die Dame jetzt eigentlich von uns?
Sie haben sich dann einen schönen Abend gemacht.
Genau. Ja.
Heinz-Rudolf Kunze mit einer neuen Version von Lola zu finden auf seiner neuen CD Werdegang. Heinz-Rudolf Kunze in dieser Woche in SWR 1 Leute zu Gast bei Nicole Köster hat bei allen Erfolgen auf der Bühne und im Studio auch die Schattenseiten erlebt. Und was ihn von anderen unterscheidet, er spricht darüber. Zum Beispiel über seine Panikattacken.
Die hatte ich von 1988 bis Mitte der 90er Jahre. Das ist also wirklich Gott sei Dank lange her. Allerdings habe ich mein Leben auch seither so eingerichtet, dass es möglichst nicht wieder auftritt. Also ich mache keine Reisen mehr alleine irgendwohin, was ich vorher mühelos konnte und auch gerne gemacht habe. Ich reise eigentlich immer in Begleitung. Aber diese dunklen Anfälle, wie gesagt, seit, ich denke mal, 95, 96 nicht mehr. 3 Therapien habe ich versucht. Bei der dritten, das war dann eine Frau. Mit 2 Männern vorher habe ich viel klug geschwätzt, aber das half nicht. Und als ich mich dann in die Hände einer Frau begab, die eigentlich sehr wenig sagte, immer nur so Schlüsselreizfragen stellte und mich dann reden ließ, hat sich das dann gebessert und irgendwann war es weg. Toi, toi, toi.
Es ist ja ein Thema, was sehr viele Menschen beschäftigt.
Oh ja, Millionen.
Wirklich viele Menschen und würden natürlich auch gerne wissen, was ist so ein Schlüssel und wie entsteht es überhaupt?
Sind Sie dem auf die Spur gekommen? Nein, ich weiß es nicht. Das Komische war, ich habe es nie in beruflichen Zusammenhängen gehabt. Ich musste nie ein Konzert abbrechen oder bin nie vor Angst in der Garderobe geblieben und Konzert fand gar nicht statt. Das kenne ich alles gar nicht. Auf der Bühne habe ich mich immer wohl und zu Hause gefühlt, irgendwie. Zu Hause habe ich das bekommen, in der Stille des Zuhauses. Wenn die Frau einkaufen ging und ich alleine war in der Wohnung, auf einmal überfiel es mich, ich krallte mich am Küchentisch fest und blieb stehen und starrte aus dem Küchenfenster, bis ich ihr Auto wieder in die Garage fahren sah. Ich reime mir das so zusammen, dass es dieser Riss in meinem Leben ist, dieser Widerspruch. Einerseits Beifall von vielen Hunderten, manchmal vielen Tausenden von Menschen und dann diese Stille zu Hause mit dieser Rollenwechsel, dass ich damit nicht klargekommen bin.
Damit umzugehen ist ja überhaupt eine schwierige Situation. Da steht man im einen Moment noch auf der Bühne, da ist dieser tosende Applaus und im nächsten in der Stille des Hotelzimmers.
Ja, das Problem kennen ganz viele Kollegen und insofern stehe ich auch nicht an, irgendjemanden zu verurteilen wegen irgendwelcher Genussmittel, die er zu sich nimmt, weil ich kann jeden im Grunde begreifen, der das versucht zu übertünchen, diesen Riss. Ich habe es nicht exzessiv in meinem Leben betrieben, Gott sei Dank brauchte ich das nicht zu tun, aber Verständnis habe ich für jeden, der das eine oder andere einwirft.
Jetzt stehen Sie seit 40 Jahren erfolgreich auf den deutschsprachigen Bühnen. Was ist es, was Sie immer wieder auch zum Stift greifen lässt, dass Sie was Neues schreiben und das, was Sie antreibt?
Das ist dieser unbändige Spieltrieb, der Gott sei Dank bisher noch nie versiegt ist. Ich kann das nicht anders erklären. Ich habe einfach dieses merkwürdige Talent oder diese merkwürdige Gabe, dass mich Ideen immer finden. Ich habe offenbar steil aufgestellte Antennen an meinen Ohren. Und alles, was so in der Luft rumschwirrt an Themen, an Fragen, an Dingen, das findet mich. Und das will dann von mir aufgeschrieben sein. Ich bin dann manchmal wie so ein Seismograph. Ich denke manchmal, meine rechte Hand ist wie so ein Erdbebenaufzeichner. Wenn ich Buchstaben mache, dann sieht das aus wie diese Fieberkurven von Erdbeben. Ich muss da gar nichts tun. Das tut mich. Es klingt verrückt, aber es ist so.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.